Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und wie du weißt, geht es rund um das Thema Krebs. Ich habe hier Angehörige sitzen, ich habe hier Vereine sitzen oder aber auch Betroffene und so, so viele mehr. Und es ist so wichtig, über das Thema Krebs zu sprechen. Und heute habe ich auch wieder einen ganz wundervollen Gast. Da freue ich mich sehr drüber, dass die liebe Katrin hier bei mir sitzt. Und bevor ich Katrin reinhole und sie begrüße, möchte ich dir aber gerne nochmal sagen, der Podcast erscheint zwar heute noch nicht, die Folge beziehungsweise, aber heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist der 28.05.2024, wo wir diese Folge aufnehmen. Das bedeutet, heute ist Weltblutkrebstag. Ich weiß nicht, ob du schon davon etwas gehört hast. Wenn nicht, dann schau unbedingt gerne nach, was das bedeutet. Auch da wird es heute ein bisschen rund um das Thema gehen, denn du kennst sicherlich auch die DKMS. Die DKMS macht eben ganz, ganz viel. Sie hat ja auch diesen Slogan, Stäbchen rein, Spender sein. Wir Menschen, die selber eine Krebsdiagnose hatten und die zum Beispiel eine Chemotherapie durchlaufen mussten, dürfen leider nicht mehr spenden. Nichtsdestotrotz können wir aber alles dafür tun, dass wir die ganzen Beiträge teilen, dass wir eben auch verschiedene Methoden auch anbieten. Und die liebe Katrin, die ich hier heute sitzen habe, hat eben auch so ein bisschen was mit DKMS zu tun. Was sie ist, das erzählt sie gleich selber, was sie eben für DKMS auch tut. Und zwar ist Katrin vor vielen Jahren, nämlich vor 20 Jahren, an der Diagnose Hodgkin-Lymphom erkrankt und ja, war damals 23 Jahre alt und erzählt uns heute ein bisschen, wie war es denn überhaupt damals, was gab es denn überhaupt für Therapien, was gab es für Möglichkeiten, wie geht es Katrin heute, was hat das Ganze mit DKMS zu tun und ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier sitzt. Liebe Katrin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, liebe Kendra. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und knüpfe gleich mal an den Weltblutkrebstag an, der natürlich auch aus einem bestimmten Grund für mich eine Herzensangelegenheit ist. Ich arbeite beruflich als Maskenbildnerin und mache mir schon seit langer Zeit Gedanken, wie ich ein bisschen was zurückgeben kann. Wie du schon sagtest, gelte ich als Langzeitüberlebende und die DKMS hat ein Programm über die DKMS Live. Da gibt es Schminkkurse für Betroffene, ich sage jetzt mal für junge Betroffene oder eben auch für Betroffene jeglichen Alters. Und das wird gesponsert von verschiedenen großen namhaften Firmen. Da bekommen die Betroffenen so eine Art Goodie-Bag in Anführungsstrichen. Und wir haben dann so mal circa 3 Stunden eine Auszeit von der Krankheit und tauchen in die Welt der Schönheit ein und der Pflege. Und da gibt es natürlich auch besondere Dinge zu beachten und zu beobachten und natürlich auch gewisse Veränderungen, die diese Krankheit und die Therapie mit sich bringt. Und da kann man natürlich auch in Form von Schminke und Camouflage und verschiedenen Buchbindetechniken oder eben auch Haarersatz, also Perücken, unheimlich toll zaubern. Und da kann ich sozusagen ein Stückchen zurückgeben und mich auch total positiv einbringen mit dem, was ich kann, nämlich mit meinem Handwerk.
Ach, schön. Super, super schön. Ja, bevor wir gleich in die Vergangenheit ein bisschen auch eintauchen, würde ich gerne wissen, Katrin, wie ist das für dich selber, dass du eben Botschafterin bist, auch für DKMS, eben als Maskenbildnerin und dass du jetzt eben ja die Menschen schminken darfst? Sprichst du auch darüber, dass du selber damals eine Krebsdiagnose hattest oder gehört das eher nicht dazu? Wie fühlst du dich, wenn du dann eben diese Menschen siehst mit einer Glatze? Ich gehe davon aus, dass es bei dir damals auch so war.
Ja, ja.
Und dass es eben auch eine große Rolle gespielt hat, was das Thema Schminken angeht dann eben. Ne? Also ich durfte auch bei der DKMS live ein Schminkseminar begrüßen. Es war noch vor Corona und fand es auch sehr, sehr schön und ich finde es auch sehr wertvoll, dass die DKMS live das anbietet, obwohl ich mir natürlich wünsche, aber ich weiß, wie schwierig das ist, dass es mittlerweile auch viel mehr Produkte gibt, die eben nicht diese ganzen schädlichen Inhaltsstoffe enthalten, wo es eben darum geht, sagen wir es mal so.
Genau, diese Thematiken. Ja. Also so, um deine Frage zu beantworten, wenn ich vor Ort bin, wie ich damit umgehe, also wenn nicht ich, wer dann kann damit umgehen und geht dann wahrscheinlich am natürlichsten damit um, weil ich natürlich auch auf der anderen Seite schon mal stand und also das macht mit mir eigentlich gar nicht so viel. Für mich ist die Mission dann in dem Moment einfach wirklich da die Aufmerksamkeit auf ein komplett triviales Thema zu lenken, nämlich das Aussehen. Aber was am Ende aller Tage natürlich doch ein großes Thema ist, weil man sich so verändert äußerlich, wenn man diese Therapie durchläuft und diese Krankheit durchläuft. Und das ist natürlich ein äußerer und innerer Prozess, aber in dem Fall können wir uns mal 3 Stunden einfach nur ganz oberflächlich über Schminktechniken und Tricks unterhalten. Und ich glaube, das ist doch ein ganz guter Anlass, da einfach mal lockerer mit der Sache umzugehen. Was aber von meiner Seite nicht locker ist, ist der Umgang mit meiner Erkrankung. Ich finde, ich bin in dem Moment da für die anderen da. Und bringe mich da nicht ein mit meiner Geschichte. Also ich nehme mich da komplett zurück. Ich sehe das wirklich so als giving back. Und natürlich gibt es da Geschichten, die mich dann natürlich schon sehr berühren, aber ist dann, sehe ich als Aufgabe, das dann auch entsprechend wegzustecken und mitzunehmen und das einfach woanders hinzustellen, damit der Raum für was Freies entsteht. Ne? Mhm.
Ja, absolut. Aber dennoch finde ich das eben ganz, ganz wundervoll, dass du dir eben diese Aufgabe oder dass du diese Aufgabe machst, dann eben eine Maskenbildnerin zu sein und dein ganzes Können, dein Know-how eben zur Verfügung zu stellen für Krebsbetroffene unter anderem. Und ich weiß selber, wie wichtig das ist. Und für mich war es damals ganz schlimm, als ich die Haare, das war noch okay. Aber als ich dann keine Augenbrauen mehr hatte und keine Wimpern mehr hatte, da war Ende Gelände.
Das ist auch wirklich sehr, sehr schlimm und da kann ich dir nur zustimmen. Also das geht ja schrittweise und es wird schrittweise schlimmer. Und natürlich auch, je nachdem, welche Medikation man verabreicht bekommt, verändern sich natürlich auch die Gesichtsformen. Oder man ist vollgepumpt mit Cortison, man hat gar keine Gesichtskonturen mehr. Man hat einfach dieses, es ist ja auch so, man spricht ja dann von einer Art Mondgesicht. Mhm. Und dann hast du vielleicht auch diesen Stirnnacken, weil du einfach so anschwellst. Und du fühlst dich ja null feminin. Ja, also wir sind ja alle an erster Stelle auch Frau. Und das geht alles verloren. Man muss das alles abgeben. Das ist total traumatisch. Und dann hat man wenigstens noch seine Augenbrauen und seine Wimpern. Und das sind ja am Ende auch, es sind Augenbrauen auf die Umrahmung des Gesichts. Mhm. Und dann ist das Gesicht nicht mal das, was es war. Und dann ist das aber immer wieder, ich muss wirklich immer wieder sagen, ich habe dann auch immer wieder diese Ehrfurcht, weil ich sage, okay, es ist alles zurückgekommen damals. Mhm. Und es ist einfach so ein Wunder, dass der Körper sich dann erholt und dass man alles, was möglich ist, bekommt, ja. Und ja. Das ist, ich versuche immer das Positive zu sehen. Also am Ende des Tunnels ist ein neues Leben, ein Geschenk, einen Neustart machen zu können. Und ab da weiß man nicht, wohin die Reise geht, aber ab da kann man sein Leben einfach anders gestalten oder neu gestalten oder innehalten und sein Leben in eine Richtung lenken, die einem sinnvoll erscheint. Da kommen natürlich nochmal ganz andere Fragen auf, jenseits der Schönheit und Spiegels und der, und ja, Mit dem Trivialen, wie ich schon meinte, also Optik. Das ist einem ja dann am Ende auch egal. Man will ja überleben. Also das ist ja an erster Stelle.
Ja. Absolut, ja. Total schön. Liebe Katrin, lass uns ein bisschen in deine Vergangenheit reisen. Es ist ja schon eine sehr lange Zeit her, als deine Diagnose war. Magst du uns ein bisschen mitnehmen? Was war damals gerade los bei dir? Vielleicht auch privat, beruflich? Erzähl doch mal.
Also ich muss sagen, ich war 23 und hatte schon eine ganze Weile, schon so circa anderthalb Jahre, das Gefühl, ich bin total müde. Mhm. Aber ich war natürlich in der Blüte meiner Jugend und kein Mensch wäre davon ausgegangen, dass ich dann doch so eine harte Diagnose habe. Um mich herum los, die üblichen Dinge, die da so los sind. Ne? Also man ist mit der Schule fertig, man studiert gerade oder entscheidet sich vielleicht doch für eine Ausbildung. Also man durchläuft da gerade diese Entwicklung in eine Richtung. Man ist verliebt, vielleicht trennt man sich. Man hat schon erste Erfahrungen gesammelt, die vielleicht auch die positiv sind oder die negativ sind. Aber man ist auf jeden Fall nicht vorbereitet für eine Krebsdiagnose. Also man ist wahrscheinlich nie für eine Krebsdiagnose vorbereitet. Aber man rechnet vor allem auch nicht in so einem Alter mit einer Krebsdiagnose. Und schon gar nicht mit Morbus Hodgkin. Und diesen Begriff kannte, also ich hatte mich noch nie damit auseinandergesetzt. Ich kannte diese Erkrankung nicht. Ich fühlte sie. Ja, letztendlich waren das natürlich Anzeichen. Ich war müde. Ich hatte Nachtschweiß. Ich hatte unterschiedliche Symptome, die dann natürlich, wenn du sie zusammentust, dann einen Sinn ergeben. Aber das ist ja auch das Gemeine, dass manchmal die Symptome einfach so vielseitig sind, dass man da nichts wirklich finden kann. Und am Ende hatte ich wahnsinnige Atembeschwerden und man hat mich zum Röntgen geschickt. Und da hat man dann die beiden Tumore gesehen und ich habe sofort die Diagnose erhalten. Also und auf eine sehr brachiale Art und Weise. Also darauf bereitet einen auch keiner vor. Also du bekommst eine Diagnose vorgelegt und gehst dann mit dieser Diagnose aus der Praxis raus. Und es ist einfach so, als ob du mit dem Auto oder als ob du mit 300 km/h gegen eine Wand fährst. Ja, ab da ist halt alles anders, ne? So war das. Und dann kommt ja eigentlich erst der richtige Horror. Weil dann kommst du ins Krankenhaus und du weißt gar nicht, wo du da hinkommst. Und dann kommst du ins Krankenhaus und siehst, wo du da dich aufhältst, ne? Und in so einer Station war man unter Umständen auch noch nie, ne? Und das sind halt alles Dinge, die einschneidend sind und erschreckend und die Angst machen und ja, also das war die Geschichte. Und dann läufst du durch. Und dann, also das Gute an dieser Erkrankung ist natürlich, dass du Morbus Hodgkin ist heilbar. Aber im Zuge deiner Erkrankung lernst du ja vielleicht andere Betroffene kennen und die haben vielleicht Erkrankungen, die nicht heilbar sind. Und da siehst du erstmal, was du für ein Glück im Unglück hast dann vielleicht. Ne? Also das sind so viele Punkte, die richtig ins Eingemachte gehen. Und die dann auch für immer in einem drin bleiben. Ne?
Ja.
Und da hat sich, glaube ich, heutzutage auch sehr viel geändert. Eben durch diese Arbeit mit Social Media, mit Selbsthilfegruppen. Man kann sich da viel schneller zusammentun oder austauschen. Es gibt heutzutage Tandem-Programme. Ich habe mich mit Eisvogel in Verbindung gesetzt, Eisvogel e.V. Das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, die ich gerne anpacken möchte. Ich wäre gern eben Tandempartner für Betroffene.
Oh, schön.
Das hätte ich mir alles gewünscht. Und indem ich, also damals, die damalige Katrin hätte das gut brauchen können. Es waren aber ganz andere Zeiten, ne?
Ja, klar.
Und vielleicht ist das auch eine Art des Aufarbeitens, indem man Dinge in was Positives umwandelt, weil ich bin ein positiver Mensch und ich glaube an diese Dualität im Leben und das ist für mich ein Weg, das gut umzuwandeln. Weil ich kann die Vergangenheit nicht ändern und nicht zurückholen, aber ich kann anderen vielleicht Kraft geben oder andere inspirieren und zeigen, hey, du kannst das überleben und es war richtig lang und das Leben ist auch schön danach.
Mhm. Total schön. Wie war das denn damals? Magst du mal so ein bisschen erzählen? Also hattest du denn überhaupt Austausch mit anderen Betroffenen und warst du wahrscheinlich auch in der Onkologie dann eine der Jüngsten?
Also es ist wirklich so, ich war eine der Jüngsten in der Krebsstation in der Onkologie. Ich hatte, mit mir waren noch zwei betroffen. Das hat sich aber dann so auseinandergetan, weil es gab eben diese Option, an der Studie teilzunehmen und nicht an der Studie teilzunehmen. Und ich habe damals an der Studie teilgenommen, habe eine sehr hochdosierte Chemotherapie erhalten. Vielleicht wird das heutzutage auch gar nicht mehr so behandelt, aber dank dieser Studien kann man eben die Medikation regulieren. Am Ende ist es aber auch eine Thematik, du bist dann einfach natürlich vollgepumpt mit Medikamenten, die auch andere Auswirkungen auf den Körper haben, wie zum Beispiel Fertilitätsprobleme im Nachgang. Das sind dann auch nochmal Themen, die auf dich zukommen, die hart sind, die herausfordernd sind. Aber am Ende hast du ja auch jetzt keine andere Chance, denn du willst ja überleben. Ne? Und so hat sich das dann so ein bisschen so auseinandergetan, weil die Studienteilnehmer und Nicht-Studienteilnehmer waren dann natürlich nicht zusammen. Und dann hat man natürlich auch unterschiedliche Chemozyklen gehabt. Und das wird ja dann eigentlich immer schlimmer. Man hat ja eigentlich gar nicht so viel Kraft in dieser Phase, sich auszutauschen. Man kann da eigentlich nur noch auf sich selber gucken. Und ich habe das damals auch nicht so gesehen. Also ich war da eher so unter Schock, dass ich da gar nicht drüber sprechen wollte, um ehrlich zu sein. Ich wollte einfach nur raus aus dieser Krankheit und zwar so schnell wie möglich. Und dann dieses Thema am besten zuschütten mit Erde und nie wieder drüber reden. Was natürlich kontraproduktiv ist, ja. Das stellst du dann irgendwann mal später fest. Aber so als erstes war es ein totaler Fluchtinstinkt. Du willst einfach nur weg. Und du wirst auch schon gar nicht, also wenn geht, am besten gar nicht auf Station sein. Und dieses Glück hatte ich, weil meine Mutter Arzthelferin ist. Und dann konnte ich wirklich nur für das Notwendigste in die Klinik. Denn das hat mich sehr traumatisiert, muss ich sagen.
Okay. Wie lange hat es gedauert, bis du dann, also hast du das so wirklich so gemacht, dass du die Krankheit für dich geheim gehalten hast und dass es beziehungsweise halt nur so irgendwie deine Familie wusste? Und dass du dann echt so die Erde darüber gekippt hast und ja, Augen zu und durch und ich bin fertig und lass mich alle in Ruhe und Punkt. Wie lange hat es gedauert?
Ja, also wenn du das so erzählst, glaube ich, ist das schon ziemlich so gewesen. Natürlich, also meine engsten Freunde, nahestehende Bekannte, also die wussten das schon, aber du bist ja dann auch weg vom Fenster erstmal. Du bist ja nur damit beschäftigt, irgendwie deinen Chemozyklus irgendwie durchzubekommen und dann musst du ja auch aufpassen, du kannst ja gar nicht so diese sozialen Kontakte pflegen, weil du bist ja dazwischen auch, also du sollst ja eigentlich gar nicht mehr, also ich konnte einfach nicht mehr, ich erinnere mich noch, wie viele gefühlt 3 rote Blutkörperchen in meinem Körper, also da machst du nicht mehr viel, ja, also da bist du einfach am Ende, ja. Und ich habe da einfach wirklich, nachdem ich als geheilt galt, habe ich einfach nur geguckt, dass ich losstarte, mein Leben lebe. Ich wollte einfach ganz lange nicht darüber sprechen. Ich hatte auch eine Erfahrung mit einer Psycho-Onkologin, muss ich sagen. Die war halt so semi. Also mehr oder minder hat sie mir empfohlen, für die Zeit einfach sehr hohe, hochdosierte Tabletten zu nehmen, die wir wahrscheinlich alle kennen, die mit T anfangen und R aufhören, ja. Und da habe ich dann einfach zu ihr gesagt, dass ich keinen Mehrwert davon habe, wenn ich mich auch noch in so einer Lebenssituation dann auch noch so praktisch so betäube. Weil ist ja eh schon, also das würde sich ja noch viel schlimmer auswirken, als wenn ich einfach per se schon nicht rede oder vielleicht traumatisiert durch die Sache durchlaufe. Weil zumindest habe ich dann noch die Kontrolle über das, was ich fühle. Weil wenn du nicht mal mehr was fühlst, dann... Also ich empfand das. Ich bin einfach mit den Worten rausgegangen. Das sollten vielleicht sie nehmen, aber ich würde das nicht nehmen.
Sehr gut.
Also war meine Erfahrung damit. Also ich möchte damit auch nicht sagen, dass Psycho-Onkologen keine gute Arbeit leisten, aber in dem Sinn glaube ich, dass es wirklich eine Grenzsituation ist im Leben und man kann vielleicht für den kurzen Moment sich betäuben, aber es wird dir nicht helfen, dich dein Leben lang zu betäuben und es wird dir auch nicht helfen, dein Leben lang vor Dingen wegzulaufen. Also, das habe ich mittlerweile auch gecheckt.
Dann gab es also auch keine Reha im Anschluss für dich. Die hast du dann auch direkt abgelehnt, oder?
Natürlich. Also mittlerweile, wenn du das jetzt so verfolgst, den Podcast, wie wir jetzt so miteinander reden, war für mich ganz klar, nein, ich möchte nicht wieder mit kranken oder ex-kranken Menschen zu tun haben. Ich will raus. Ja. Das ist eigentlich so, es war vielleicht die falsche Entscheidung, aber es war einfach, es ging nicht anders in mir. Es hat sich alles gesträubt. Hast du das gemacht?
Ja, ich habe eine Reha auf jeden Fall gemacht und für mich war es auch ganz, ganz wichtig, diese Reha zu machen, dann eben auch, weil es das erste Mal war, dass ich auch von meiner Familie natürlich so lange getrennt war, aber ich musste eben auch erstmal wieder aufatmen und mir hat dieser Austausch aber an sich auch sehr gut getan und vor allem wieder zu diesen sportlichen Aktivitäten zu kommen, also so wie vorher der Körper halt sehr, sehr
Ja.
gut funktioniert hat. Und
Ja.
das war für mich sehr wichtig, ja.
Ja, das kann ich verstehen. Man will sich dann einfach das zurückholen, was man hatte. Will man zurück. Und das ist auch ein wichtiges Thema, was du angesprochen hast, auch die Angehörigen. Also die Angehörigen brauchen im Übrigen auch Hilfe, weil sie
Absolut.
sind kurz davor, ein Familienmitglied zu verlieren. Und das
Ja.
macht auch was mit der Familienstruktur und überhaupt mit dem ganzen Familienkern. Ja. Und ich meine, am Ende ist die einzige Aufgabe eines Kranken, gesund zu werden. Und in dem Fall ist das ja schon wirklich etwas, was nicht so einfach ist, aber was man schaffen kann. Und wenn man es schafft, ist man natürlich total stolz. Aber die Familie durchläuft ja auch diese ganzen Stadien mit. Entschuldigung, muss ich mich räuspern. Und das ist ja auch für die Angehörigen super traumatisch. Und da wird eigentlich auch gar nichts gemacht. Also es gibt heutzutage viel mehr Möglichkeiten und ich finde auch, dass das ein Thema ist, das unbedingt beachtet werden soll.
Ja, absolut. Also das finde ich auch. Und Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile einige Vereine oder viele Organisationen, die dafür was machen. Eben zum Beispiel auch Eisvogel, die ja unter anderem auch viel für die Angehörigen tun. Aber ja, ich hätte es mir auch damals gewünscht, dass noch mehr für die Angehörigen getan wird. Also bei mir ist es ja noch nicht so lange her. Aber ich finde es auch gerade früher, also man kann ja von früher sprechen, vor circa 20 Jahren, wo eben die Diagnose von dir war, war wahrscheinlich eben kaum noch was, weil du hast ja auch gesagt, es gab noch gar nicht sowas irgendwie wie Selbsthilfegruppen, es gab kein Social Media. Ich meine, du wolltest dich ja auch in dem Sinne nicht austauschen, aber wie lange hat es gedauert, also bis du es wieder aufgebrochen ist in dir, also bis, weil du konntest, du, es gibt ja nun mal nicht das Leben vor dem Krebs und es gibt nicht das Leben irgendwie danach. Du bist halt ein ganz anderer Mensch. Durch so eine Krebsdiagnose bist du ein anderer Mensch. Du entscheidest dich eben entweder für das Leben, für den Tod, aber du hast eben einen ganz anderen Fokus als natürlich auch andere Menschen. Du warst sehr, sehr jung. Du warst vielleicht gerade auch jetzt irgendwie noch in Ausbildung, in Partylaune und was weiß ich nicht
Genau,
alles. Und
absolut.
diesen Fokus hast du ja gar nicht mehr. Und du weißt jetzt nicht, ziehe ich jetzt das Kleid an oder nehme ich diese Schuhe und diese Tasche und wo gehen wir heute Abend hin, sondern das ist ja, also für mich war das schwierig oder ich höre das eigentlich auch immer wieder, diese banalen Dinge dann erstmal mit sich
Das
auszumachen, wenn es um
stimmt.
irgendwelche neuen Partys oder Klamotten geht,
Das
oder?
stimmt. Aber ich muss dir sagen, ich habe mir diese banalen Dinge natürlich herbeigesehnt.
Ja.
Und natürlich, du stehst ja vor absoluten Sinnfragen. Also du bist während der, also um deine Frage zu beantworten, dieses Aufbrechen. Also dieses Aufbrechen hat sehr lange gedauert, weil das war mein wundester Punkt. Und es dauert vielleicht lange, bis du lernst, dass du dir genau die wunden Punkte eben ansehen sollst, damit du weiterkommst. Ne? Das ist ein Fakt. Und natürlich sind das auch schmerzhafte Erfahrungen. Und das ist eine ganz normale Reaktion, dass man die wegschiebt. Und ich meine, dass ich nicht drüber reden wollte, sagt ja auch viel darüber. Das hat ja wahrscheinlich nur damit zu tun, weil es gerade so traumatisch war. Und weil ich genau bei den Stellen, wo ich vielleicht Hilfe hätte bekommen können, mich nicht gut aufgehoben gefühlt habe. Weißt du, also wenn du halt einen blöden Start hast mit einem Psycho-Onkologen, dann wirst du auch nicht ein zweites Mal hingehen. Ja,
ja klar.
Hast ja eh schon keine Lust, ja. Also da bist du ja, also in deinem Kopf findet folgende statt: Jetzt habe ich Krebs und jetzt habe ich auch noch einen an der Klatsche. Also das denkst du.
Ja.
Ja, das denkst du, aber eigentlich, du kannst ja gar nichts dafür. Weder dafür, dass du erkrankt bist, noch dafür, dass du jetzt also dieses Trauma so durchläufst. Das wirst du erst viele Jahre später merken, dass man das auch in was Positives umwandeln kann. Also kann. Jetzt habe ich mich verplappert. Aber ja, das ist ein Prozess. Also ich glaube schon, damals, ich war noch so jung, ich habe mir natürlich nichts weiter herbeigesehnt, als irgendwann natürlich wieder ganz trivial auf eine Party zu gehen.
Klar.
Du siehst die Dinge natürlich komplett anders und am Ende bist du doch irgendwie ein Alien. Du hast eine Nahtoderfahrung gemacht. Es ist klar, dass du absolut nichts mit den Mitzwanzigern zu tun hast, die um dich herumstehen. Es geht gar nicht. Also du hast einfach eine ganz andere Tiefe. Oder Sicht zum Leben und zu den wichtigen Dingen im Leben. Und deshalb freust du dich eben auch so über die unwichtigen Dinge.
Ja.
Ja, und natürlich nerven die dich eine ganze Weile und denkst dir so, über die Dinge, über die ihr euch Gedanken macht, würde ich mir gern Gedanken machen. Aber irgendwann denkst du dir so, das sind jetzt wieder Dinge, über die ich mir Gedanken machen kann. Das ist wunderbar, weil ich kann jeden Morgen aufstehen und entscheiden, auf was ich Lust habe. Und ich kann rausgehen. Das kannst du eine ganze Zeit lang nicht, wenn du in Behandlung bist. Du weißt nicht mal, wie es dir die nächsten, Entschuldigung, jetzt piepst es hier immer, wie das die nächsten Tage, die nächsten Minuten aussehen wird. Ja.
Ja.
Halt sehr hart.
Ja. Wann hast du dich dazu entschieden, eben diese Rolle anzunehmen als DKMS-Botschafterin? Weil das ist ja schon in irgendeiner Art und Weise, auch wenn die Betroffenen an sich davon nichts wissen, aber für dich ist es ja wieder so, du gehst jetzt wieder in eine Rolle, wo du dich eben mit Betroffenen auseinandersetzt.
Also das hat bei mir begonnen, ich glaube, das ist so circa 10 Jahre her. Ich habe aber das auch durch einen Zufall, hatte ich mit einer Maskenbildner-Kollegin zu tun, die ihre Mutter leider an Krebs verloren hat und die mir erzählte, sie gibt eben diese Kurse für die DKMS Live. Und da wurde ich natürlich hellhörig und habe gesagt, oh, also die suchen nur Freiwillige, dann bin ich dabei. Und dann war sie sozusagen mein Pate. Sie hat mich da sozusagen eingeführt. So. Und irgendwann später habe ich ihr auch erzählt, warum ich das machen möchte. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass Menschen, die auf direkten oder indirekten Weg betroffen sind von dieser Krankheit, auch den Weg zur DKMS finden. Also du kannst viele Leute fragen, die da ehrenamtlich tätig sind und sie werden meistens eine Geschichte zu erzählen haben. Finde ich sehr interessant. Und das ist auch so, auch nochmal dieses Thema, also du kommst dann in die Hämato-Onkologie. Du bist in der Fachabteilung. Du hast noch nie Berührungspunkte gehabt. Also das sind alles Abteilungen, das man hat im normalen Leben nicht mit sowas zu tun. Und ich finde, was die DKMS macht, ist natürlich auch, das irgendwie ins normale Leben zu introducen auf irgendeine Art und Weise. Also so, hey, das gibt's auch noch. Halt mal einen kurzen Moment inne und guck dir das an. Und ich glaube, das schafft auch wieder die Verbindung. Es ist immer so diese Verbindung zur Realität halten und zur Außenwelt. Du bist abgeschirmt, wenn du so eine Krankheit hast. Und du bist aber deshalb nicht anders. Du willst am normalen Leben teilnehmen. Du kannst es oft nicht aus meistens gesundheitlichen Gründen, aber du willst ja nichts anderes als ins normale Leben tauchen und ins normale Leben zurück, ne? Und auch das, was wir hier machen, soll ja die Leute bestärken, zu wissen, dass das, was sie fühlen, nicht falsch ist und dass es noch andere gibt, die auch so gefühlt haben. Und wenn du weißt, dass mindestens noch eine Person vielleicht dasselbe gefühlt hat, fühlst du dich vielleicht schon nicht mehr komisch. So, und das ist immer dieses Verbindung schaffen, so hey, oder wie so ein Signal senden mit so einer Lampe, so hey, hier ist auch noch jemand, ne?
Ja, absolut. Was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der jetzt eben aktuell an einem Lymphom erkrankt ist?
will ich ihm mitgeben?
Vielleicht aus der Sicht von damals und aus der Sicht von heute?
Aus der Sicht von damals, lauf um dein Leben. Ja, aus der Sicht von heute, du kannst auch gehen und alles wird gut, denn es ist heilbar. Hm. Es ist ein absoluter Pain, aber es ist heilbar. Und wenn es heilbar ist, dann kommst du da durch. Und wenn du da durchkommst, kommst du noch durch ganz andere Dinge im Leben durch. Auch wenn du das jetzt nicht sehen kannst, kein Mensch ist in deinen Schuhen gelaufen und wird nachvollziehen können, was du da geleistet hast. Und du selbst am wenigsten wahrscheinlich. Weil das ist nicht, ich glaube, man selbst sieht das auch oft nicht. Ne? Mhm. Man läuft da so durch und dreht sich nicht mehr um. Und das ist das, was ich jetzt gerade auch versuche, einfach indem ich das eben mit so positiven Sachen ausschmücke, bedeutet das für mich auch im Innehalten und dieses Puzzlestück wieder einzubauen, das fehlt in mein Leben, das ich immer ausklammer. So.
Mhm. Gab es den Moment, wir kommen ja so langsam auch zum Ende hin, aber gab es den Moment auch, wo die Krankheit dich nochmal eingeholt hat, beziehungsweise dein vorheriges Leben, kann man das so sagen?
Die Krankheit hat mich eingeholt in dem Moment, in dem ich keine Familie gründen konnte, weil ich keine Kinder bekommen kann. Ja. Mhm. Das hat meine Lebensplanung durcheinander gebracht. Das hat mit mir als Frau total viel gemacht. Aber auch da ist natürlich das Thema, bleibe ich jetzt an der Vergangenheit hängen, die ich nicht ändern kann? Oder gestalte ich meine Zukunft, sodass ich damit zurechtkomme? Weil ich werde nichts daran ändern können. Mhm. So. Das war natürlich auch nochmal sehr hart. Aber wenn du dich immer umdrehst, dann kannst du halt nicht nach vorne gehen. Mhm. Und ich musste, also ich bin gesund geworden. Das war vielleicht der Preis, den man dann so damals so gezahlt hat. Ne? Mhm. Heute vielleicht nicht mehr, weil alles viel weiterentwickelt ist.
Na klar. Es gibt andere Möglichkeiten natürlich auch, wie Eizellen einfrieren oder
genau,
so zum Beispiel
richtig.
Dann auch. Ne?
Jetzt ist das ja, also das wird ja auf Instagram schon angepriesen. Also ich glaube, man muss nur einmal das Wort Ovulation aussprechen in der Nähe vom Handy, dann bekommt man schon ein bisschen. Ja, also das ist nun mal so, ja. Mhm. Aber dieser Umgang damit ist ganz anders. Aber es gibt eben auch diesen Fortschritt. Den gab es damals nicht. Damals konnte man nur befruchtete Eizellen einfrieren. Und ich war also mit meinem Freund damals nicht so weit. Also es war noch alles, das war ja alles eine Ausnahmesituation. Ist dann auch natürlich ein bisschen heftig, dann dir on the long term solche Gedanken zu machen mit einer Person, mit der du vielleicht auch noch gar nicht so lange zusammen bist, die vielleicht auch nicht mehr in deinem Leben sein wird in 20 Jahren. De facto ist das so, ja. Klar. Also, das ist schon krass.
Ja. Ja, klar, das verstehe ich auf jeden Fall. Liebe Katrin, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir und wünsche dir natürlich alles Gute, auch weiterhin ganz, ganz viel Freude und Erfolg, vor allem als DKMS-Botschafterin. Und die letzten Worte, die gehören jetzt dir und danke für dein Sein und von Herzen alles, alles Gute. Ich bin raus und ciao.
Und ich bin jetzt auch raus und ciao.
Ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Aufnahme gefallen hat und dass du natürlich ganz, ganz viel mitnehmen konntest aus Katrins Geschichte. Und ich finde, sie ist eben auch, ja, was man so sagt oder wie sie es auch selber sagt, seit über 20 Jahren Langzeitüberlebende. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann registriere dich jetzt unbedingt bei der DKMS. Es kann so einfach sein, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Leider dürfen wir eben, die eine Chemotherapie durchlaufen haben, nicht weiterhin Blut spenden. Ja, aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch dieses weitergeben und dass zum Beispiel auch mein Mann auch sich registriert hat bei der DKMS Live und das finde ich natürlich ganz, ganz wichtig. Es ist so, dass es früher natürlich gar keinen Austausch gab und heutzutage hat man dieses Riesenglück, eben diesen Austausch zu haben. Deswegen ist es auch ein großes
Anliegen an dich, dass du dir wirklich Menschen suchst, mit denen du dich austauschst, wenn du eben auch die Diagnose Blutkrebs bekommen hast. Und alle 12 Minuten erhält wirklich in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Und weltweit sind es sogar 27 Sekunden. Jeder bekommt 27 Sekunden die Diagnose Blutkrebs. Und heutzutage ist es Gott sei Dank sehr, sehr gut behandelbar. Aber wir brauchen natürlich diese lebensrettenden Stammzellen, ohne eben die ganz, ganz viele Menschen dort draußen nicht überleben können. Und deswegen ist es immer wichtig, dass ganz, ganz viele Menschen darauf aufmerksam werden. Deswegen finde ich es auch so toll, dass ganz viele Promis unter anderem auch dabei sind. Und ich finde es auch wundervoll, dass Katrin eben als Botschafterin fungiert, als Maskenbildnerin ist und dort eben ja bei dem Look Good Feel Better Seminaren unter anderem auch dabei ist, um ihre Expertise dann eben auch mitzugeben und dass man dann eben auch ja viel mehr dann auch noch agieren kann. Ja, deswegen hoffe ich sehr, dass ihr dort mal vorbeischaut. Katrin vernetzt sich auch sehr gerne mit Eisvogel. Unter anderem hatte ich ja auch schon als Podcast-Partner hier. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und ja, ein riesen Dankeschön auch nochmal, dass du da warst, liebe Katrin. Und ich hoffe sehr, dass nächste Woche du auch wieder hier bist. Das geht natürlich an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast auch gefällt, sodass du ihn eben auch mit den Menschen teilen kannst und ganz, ganz viel draußen Mut machen kannst und dass der Podcast eben noch viel größer wird. Nur durch das Teilen, durch das Abonnieren kann er das, denn dann wird er natürlich auch viel mehr Menschen ausgespielt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Gast hier und wenn auch du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, die eben mit dem Thema Krebs zu tun hat, dann schreib mir doch sehr gerne über Social Media oder eine E-Mail, eine WhatsApp. Ich freue mich auf dich. Und danke dir, dass du hier warst. Alles Liebe und ich bin raus und ciao.